Ja, als ich mich mal mit dem Thema Liebe zu beschäftigen begann, da habe ich mir natürlich gefragt, welchen Stellenwert hat denn überhaupt die Liebe allgemein hier in unserer Gesellschaft? Wie sieht es aus? Wird überhaupt darüber gesprochen? Oder ist es nur so eine Familienveranstaltung? Es gibt den Beruf des Wirtschaftsstatistikers. Das sind also die Leute, die Zahlen sammeln, die fragen sich, wie oft kommt etwas vor, wie wichtig ist es, wie ist das Bewusstsein der Bevölkerung darüber und so weiter und so weiter. Es haben einmal Wirtschaftsstatistiker untersucht, warum die Blumenindustrie so immens erfolgreich ist. Sie haben herausgefunden, die halbe Blumenindustrie lebt davon, dass viele Menschen Blumen für einen starken Beweis der Liebe halten. Und zwar das ganze Jahr hindurch. Und das macht nicht nur so die Blumenindustrie, es gibt auch die Juweliere. Ungefähr die Hälfte der Juweliere verdienen ihr Geld, weil sich Menschen verlieben, verloben, verheiraten. Und schon haben sie, nehmen wir mal an, 12 Millionen Euro im Jahr verdienen. Die anderen 12 Millionen, die haben sie durch andere Dinge erwirtschaftet. Ja, Restaurants, Reiseveranstalter profitieren von diesem Bedürfnis, für einen anderen Menschen zeigen zu wollen, dass man ihn liebt. Die Frage ist jetzt aber, die muss man Beweise dafür liefern, dass man jemanden liebt? Und kann Liebe überhaupt Beweise liefern? Und was wäre ein wirklich überzeugender Beweis für Liebe? Bevor ich weitermache, muss ich mich erstmal erkundigen, gibt es einen Schotten unter uns? Gibt es einen Schotten unter uns? Gut. Weil jetzt eine Geschichte kommt mit Schotten und die kommen dabei nicht gut weg. Also es gibt die Geschichte von einem Schotten, der im Sterben liegt und ein letztes Mal seinen Sohn zu sich ruft und spricht: Ihr habt mich immer zuletzt ganz kurz gehalten. Deshalb wünsche ich mir einen ganz eindeutigen, klaren Beweis eurer Liebe, indem ihr mir 1.000 Pfund in den Sarg hineinlegt. Und nach der Beerdigung unterhalten sich die Brüder darüber, wie sie mit der Bitte des Vaters umgegangen sind. Der Erste sagt: Was soll ich machen? Ich habe ihm halt die 1.000 Pfund in den Sarg gelegt. Der Zweite zog die Schultern und ich habe ihm 2 500-Pfund-Noten mitgegeben. Und du? Fragen Sie den Dritten. Ich habe ihm einen Scheck über 3.000 Pfund ins Grab gelegt und das Wechselgeld an mich genommen. Unglaublich, ne? Diese Schotten. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass Liebe, die nichts kosten darf, nichts wert ist. Und gleichzeitig ahnen wir auch, dass Geld kein wirklicher Beweis von Liebe ist. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Das ist eine der schönsten Zusammenfassungen der biblischen Botschaft. Geliebt. Dieses Wort gehört in die erste Liga, wie die Ausdrücke erlöst und befreit. Was geben wir dafür, dass wir geliebt sind? Können wir überhaupt Gott etwas geben, dass wir von ihm geliebt sind? Und was für eine Liebe ist hier die Rede? Und darum soll es heute gehen und wir legen dazu einige Verse aus dem ersten Johannesbrief, dem 4. Kapitel von Vers 7 bis 12 zugrunde. Johannes, 1. Johannesbrief, 4. Kapitel, die Verse 7 bis 12. Ich lese sie einmal vor. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Ja, ihr Lieben, ohne langes Herumreden ist der Verfasser des Johannesbriefes sofort beim Thema. Gleich beim zweiten verlesenen Vers ist er bei der wichtigsten Feststellung angelangt, die es überhaupt gibt. Gott ist Liebe. Was für eine Aussage. Sie drängt alles beiseite, was wir sonst über Gott wissen oder zu wissen meinen. Nicht wahr? Gott ist der Schöpfer, der Erhalter der Welt, der für ihren Fortbestand sorgt, der einen Bund mit den Menschen schließt und ihn hält. Der Gott der Treue also und was sonst es noch an wichtigen Aussagen über Gott gibt. Aber alles wird überstrahlt von der Schönheit und Wärme dieses Satzes. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wie ist seine Liebe? Wie unsere Liebe? Es ist ja so, dass sie diese Liebe etwas mit uns zu tun haben muss, denn wir sollen ja auch einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. So der Vers 7. Und Johannes wiederholt diese Aussage noch einmal, allerdings negativ ausgedrückt. Und wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Das heißt, er weiß überhaupt nicht, wer Gott ist und was er mit uns zu tun hat, denn Gott ist Liebe. Wer also Liebe mit Gott nicht in Verbindung zu bringen vermag, kann auch keine zutreffende, höchstens sehr einseitige Aussage über Gott machen. Es gibt also, ich fasse das nochmal zusammen, eine Liebe, die Gott und wir gemein haben. Aber was von einer Art von Liebe ist hier die Rede? Und diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn wir haben in unserer Sprache nur ein Wort für den griechischen Ausdruck hier, der hier verwendet wird, eben das Wort Liebe und das Zeitwort Lieben. Aber wir verwenden dieses eine Wort für ganz verschiedene Arten von Liebe. So liebe ich meine Frau. Ach, ich muss ja weitermachen, Entschuldigung. Ich liebe bestimmte Menschen. Ich liebe Nürnberg. Ich liebe spannende Bücher. Ich liebe eine ruhige Stunde. Und dann liebe ich Gott und dann liebe ich die Gemeinde. Ich liebe aber Nürnberg nicht wie meine Frau und schon gar nicht wie ein spannendes Buch oder eine ruhige Stunde. Und ich liebe Gott nicht wie meine Frau oder wie Nürnberg und die Gemeinde liebe ich nicht wie ein spannendes Buch. Wir sehen, jedes Mal, wenn wir das Wort Liebe oder Lieben in den Mund nehmen, müssen wir genauer erklären, wie wir Liebe was wir unter Liebe oder Lieben genau meinen. Aber das ist natürlich viel zu umständlich und deshalb lassen wir es meistens bleiben und überlassen es den anderen herauszufinden, was genau wir unter Liebe verstehen. Die Griechen der Antike und alle, die griechisch verstanden, hatten es hierin leichter. Sie kannten drei Begriffe für das eine von uns verwendete Wort Liebe. Wenn jemand den Satz sagt, ich liebe meine Frau, dann benutzt er ein Wort, das von dem Ausdruck Eros abgeleitet ist. Und damit drückt er aus, ich fühle mich zu dir, meiner Frau, hingezogen. Sie weckt etwas in mir, das mir sagt, genau das habe ich mir gewünscht. Mit dieser Eros-Liebe, wie ich sie heute bezeichnen möchte, drücke ich mein Gefühl, mein Begehren aus. Und diese Eros-Liebe will die Erfüllung meiner Wünsche. Und dazu noch zwei Bemerkungen, damit wir uns nicht missverstehen. Zu dieser Eros-Liebe kommen noch andere Merkmale hinzu, die nicht unbedingt mit Erotik zu tun haben, aber mit Liebe. Dazu später. Die Eros-Liebe hat jedoch damit zu tun, dass sie darauf gerichtet ist, dass ich durch die Erfüllung meiner Wünsche bereichert werde. Und sie gewinnt dazu noch ein ganz besonderes Gewicht, wenn der andere ebenfalls diese Bereicherung erfährt. Gott ist der Urheber der Eros-Liebe. Er hat sie geschaffen. Er will sie. Aber er will sie in einem solchen Rahmen, dass keiner zu einem seelischen Schaden kommt und sich voll und unbeschwert entfalten kann. Der zweite griechische Ausdruck für Liebe benennt die freundschaftliche Beziehung zu anderen Menschen. So liebe ich meine Freunde, den Umgang mit diesem oder jenem. Das griechische Wort dafür heißt Philia. So viel wie Freundschaft, freundschaftliche Zuneigung oder schwächer freundschaftliches Wohlwollen. Sie hat in der biblischen Verwendung nichts mit Erotik zu tun. Am besten übersetzt man sie mit Freundschaft oder freundschaftlicher Verbundenheit. Und diese Philia-Liebe ist eine Art von Liebe, die auch etwas mit der Eros-Liebe gemein hat. Sie hängt von dem ab, was der andere mir geben kann. Sie kann lange anhalten oder auch nur kurz. Wenn sich der andere von mir abwendet, dann stirbt auch die Philia-Liebe. Und im Deutschen haben wir eine Redewendung, die genau diesen Sachverhalt verdeutlicht. Wenn wir sagen, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, dann drücken wir damit aus, diese Freundschaft, diese Philia-Liebe muss immer Nahrung bekommen durch das, was mir der andere oder ich ihm geben kann. Sie ist abhängig davon, wie sich der andere mir gegenüber verhält. Diese Art von Liebe sagt, hör zu, ich werde dich so lange lieben, wie du mir deine Liebe zeigst. Oder ich werde mit dir verbunden sein, solange alles zu unserer beider Zufriedenheit verläuft. Oder ich liebe dich so lange, wie diese Beziehung mir das bringt, was ich mir darunter vorstellen kann. Und wenn diese Philia-Liebe nicht erwidert wird, nicht gepflegt wird, dann kühlt sie ab und hört auf zu existieren. Philia-Liebe und Eros-Liebe sind keine Selbstläufer. Sie sind auf Gegenseitigkeit angewiesen. Und manchmal ist der Übergang von der Eros-Liebe zur Philia-Liebe und dann zum Ende der Beziehung recht schnell erreicht, wie das an folgendem Dialog erkennbar ist. Es ist nicht in der Wirklichkeit passiert, ich habe ihn erfunden. Aber er hat eine ganz bestimmte Wahrheit, die ich deutlich machen möchte. Nach 6 Wochen heftiger, ehelicher Eros- und Philia-Liebe schaut er beim Frühstück hinter der Zeitung hervor und sagt, ich bin diese verbrannten Toastscheiben so satt. Sie antwortet darauf, du solltest mal in Uganda sein, dort verhungern die Leute. Da gibt es bestimmt welche, die gerne verbrannten Toast essen würden. Er darauf, bei dem Essen, das ich in letzter Zeit bekomme, wäre ich in Uganda vielleicht besser dran. Sie, wenn du Uganda so sehr magst, warum ziehst du nicht dorthin? Er, ich glaube, das mache ich. Steht auf, geht zur Tür und knallt sie hinter sich zurück. Das ist jetzt nicht passiert, aber so ähnlich können Dialoge ablaufen. Auch hier gilt, die Philia-Liebe ist von Gott geschenkt und ist ungeheuer wichtig. Sie fördert die Beziehung der Menschen zueinander. Sie sieht nach dem anderen. Sie setzt sich für ihn ein und bringt unsere eigenen Fähigkeiten zur Entfaltung. Sie ist aber nicht gleichzusetzen mit der Liebe Gottes. Beide, die Eros-Liebe und die Philia-Liebe, sind auf Erfüllung unserer Wünsche ausgerichtet und daher immer in Gefahr, früher oder später an ihr Ende zu kommen. Das Wort für Liebe, das im 1. Johannesbrief in Bezug auf Gott verwendet wird, heißt Agape. Ihr entscheidender Unterschied zur Eros- und Philia-Liebe liegt darin, sie ist selbstlos. Diese Agape-Liebe richtet sich darauf, dass jemand spürt oder spüren soll, ich werde geliebt, und nicht darauf, dass derjenige, der liebt, sich wieder geliebt fühlt. Die Agape-Liebe, ihr Lieben, setzt alles daran, damit sich der andere gleich geliebt weiß. Und sie rechnet nicht damit, diesen Lohn zu bekommen, den wir Menschen dafür erwarten, nämlich dass wir dann deswegen auch gleich wieder geliebt werden. Wenn Gott uns mit der Eros oder Philia-Liebe geliebt hätte, dann wäre er schon längst aus unserem Leben verschwunden. Nämlich dann, als wir zum ersten Mal unseren Rücken ihm gegenüber gekehrt haben. Er hätte sich in den Himmel zurückgezogen und gesagt, einmal und nie wieder. Nie hätte er in seinem Sohn diese Leiden auf sich genommen und wäre ans Kreuz gegangen. Er hätte sich gesagt, das mache ich nicht mit. Ich gehe dorthin zurück, wo ich anerkannt, geachtet und geliebt bin. Stellen wir uns einmal das vor. Wir wären vorher gefragt worden, hätten wir Gott zu diesem Risiko geraten, sich selbst hinzugeben für diejenigen, die ihn ablehnen? Gott tut das. Er bleibt bei seiner Agape-Liebe. Seine Liebe kann nichts gewinnen, aber er tut es. Paulus bringt es in seinem Brief an die Römer im 6. Vers des 5. Kapitels auf den Punkt. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, das heißt unfähig waren, so auf ihn zu reagieren, wie er es verdient hätte, nämlich mit unserer Liebe, Christus ist zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Seine Agape-Liebe brachte ihn dazu, auf die Erde zu kommen, unsere Luft zu atmen und an unserem Leben teilzunehmen. Seine Agape-Liebe ließ ihn ans Kreuz gehen, sein Blut vergießen und uns damit ewiges Leben zu schenken. Und seine Agape-Liebe bringt Jesus dazu, sich vor einem Blinden zu bücken, einen Klumpen Lehm aufzuheben, auf seine Augen zu streichen und ihn zu heilen. Seine Agape-Liebe veranlasste ihn, in das Haus des Halsabschneiders, Betrügers und von Geldgier Besessenen zu gehen, damit er der gerade weiß, dass seine Liebe auch ihm gilt. Ich rede von Zachäus, dem Zöllner. Seine Agape-Liebe tröstet Menschen in ihrer Not und Trauer, weint mit den Weinenden, nimmt Kinder in die Arme und segnet sie, von denen er nicht erwarten kann, dass sie ihn wiederleben. Ihr Lieben, Gott ist Liebe. Gott ist Agape-Liebe. Das heißt nicht, dass diese so geliebte und oft gehörte Umkehrung stimmt, Liebe ist Gott. Nein, nein. Das wollen uns die Schwärmer, die Oberflächlichen, die Menschen weismachen, nicht begreifen, dass die Liebe, die Gott auszeichnet, eine selbstlose, sich hingebende Liebe ist, ohne dass sie damit rechnen können, wiedergeliebt zu werden. Und dass sie nie und nimmer mit dem beliebigen Gefühl von Liebe verwechselt werden kann. Gott ist Liebe heißt, wer wissen will, was Liebe, wirkliche Liebe ist, schaue bitte auf Gott und finde heraus, wozu seine Liebe fähig war. Übrigens so im Nebensatz, Eros und Philia-Liebe gedeihen am besten, wenn sie bei der Agape-Liebe Unterschlupf finden können. Dann ist die Agape-Liebe wie ein schützendes Dach, weil sie uns dazu bringt, mehr das Wohl des anderen zu sehen und weniger auf das zu achten, was uns die Liebe des anderen bringt. Hier einige Merkmale der Agape-Liebe. Das entscheidende Merkmal der Agape-Liebe Gottes haben wir ja bereits genannt, die Selbstlosigkeit, die Hingabe, die nicht deshalb liebt, damit man wiedergeliebt wird. Diese Stelle im Johannesbrief, im 1. Johannes 4, gibt einige Hinweise darauf, was die Liebe Gottes ausmacht. Und wir werden von den vielen nur drei nennen. Wir haben einfach nicht die Zeit dafür sonst. Wir lesen noch einmal den Anfang des Abschnitts. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Liebe, Gottes Liebe, richtet sich also auf den Einzelnen. Sie hat dich und mich im Blick. Gottes Liebe ist persönlich. Gott liebt den Einzelnen für sich genommen. Ganz entscheidend. Und wenn wir manchmal singen, Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen, oder wenn wir den Vers aus Johannes 3, Vers 16 zitieren, so hat Gott die Welt geliebt, dann ist das richtig. Gottes Liebe erfasst die ganze Welt. Was für ein unermesslich großer Gedanke und was für eine umfassende Wahrheit. Aber Gott liebt auch dich und dich und dich und mich. Und das ist der noch viel größere Gedanke. Vielleicht kann man sagen, Gott liebt die Welt. Wie problemlos geht das über unsere Lippen. Aber seine Liebe ist neben der Liebe zur Welt eine ganz persönliche Angelegenheit zwischen ihm und mir. Zu dir und mir hat Gott eine ganz persönliche Agape-Beziehung. Der Kirchenvater Augustin, der hat dies einmal so ausgedrückt, damit das ganz eindeutig wird. Gott, sagt er, liebt jeden Einzelnen von uns, als wären wir die Einzigen auf der Welt. Gott liebt jeden Einzelnen von uns, als wären wir die Einzigen auf der Welt. Vielleicht kennen wir das aus unserer Jugendzeit oder Schulzeit. Da soll ein Mannschaftsspiel stattfinden. Und jeder wartet darauf, dass er in die Mannschaft gewählt wird. Und wenn man nicht so gut war, dann konnte es passieren, dass man eben nicht mitspielen konnte und vielleicht gerade noch so in das Team hineinrutschte, weil die anderen so großmütig waren. Und Gott sagt uns, dich will ich haben. Dich will ich haben. Dich will ich in meiner Mannschaft haben. Dich will ich als Ersten in meiner Mannschaft haben. Dich liebe ich. Ich will bei dir sein. Du brauchst nicht zu befürchten, dass du nicht gewählt wirst. Ich will dich in meiner Mannschaft haben. Schauen wir einfach mal in die Bibel hinein, wenn wir da Zeit dazu haben. Die sollten wir uns nehmen, wie wichtig Jesus die einzelnen Menschen waren. Wie er mit ihnen sprach. Wie er mit ihnen umging, als wären sie die Einzigen auf der Welt. Vielleicht kennt ihr auch die Bilder aus dem Fernseher, auf denen Politiker oder Monarchen an die Menschenmenge herantreten, damit sie jemandem die Hände schütteln. Und dann gehen sie weiter, steigen in ihre Limousinen oder Karossen und der Mensch bleibt zurück. Jesus schüttelt keine Hände. Er sieht den Einzelnen seine Not. Und einmal, so lesen wir im Neuen Testament, da trieb ihn seine Agape-Liebe dazu zu sagen, heute muss ich in deinem Hause sein. Das ist die Geschichte von Zachäus und dem Zöllner. Der sagt, heute muss ich zu dir kommen. So sehr ist die Liebe des Herrn Jesus. Ein Vers weiter nennt Johannes ein weiteres Merkmal der Liebe Gottes. Er sagt, dadurch ist die Liebe Gottes unter uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir leben möchten. Gottes Liebe ist also sichtbar geworden, aufweisbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir leben möchten, damit erkennbar wird, was er getan hat. Ihr Lieben, wenn Gott liebt, dann tut er Liebe. Dann handelt er dieser Liebe gemäß. Wenn wir das Wort Liebe in den Mund nehmen, dann heißt das noch lange nicht, dass wir dieser Liebe gemäß handeln. Oft bleibt es nur ein Wort, leider. Wir können problemlos sagen, ich liebe dich und auf unserem Hintern sitzen bleiben. Und es ist nur ein kleiner Schritt von der Agape-Liebe zur handelnden Agape-Liebe. Aber manchmal fällt uns dieser Schritt sehr, sehr schwer. Da gibt es diese Geschichte, die das typisch verdeutlicht von in Bezug auf unsere Trägheit in der Umsetzung der Agape-Liebe. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. In der Mehrzahl der Menschen sind die meisten unter den Räubergefallenen einfach an ihm vorbeigegangen. Und nur einer bleibt stehen. Nur einer bleibt stehen und hilft. Und vielleicht kennt ihr die moderne Variante dieser Geschichte. Da wollte jemand eine unbekannte Adresse aufsuchen, gerät am Rand einer Straße auf eine Baustelle und stürzt in eine Grube. Einige Passanten kommen vorüber, gucken hinunter und sehen, wie er sich abmüht, da wieder rauszukommen. Ein sehr sensibler, feinfühliger, wie wir heute sagen, mit viel Empathie ausgestatteter Mensch sagt zu ihm, ich fühle mit dir da unten. Und ein eher vom Verstand geprägter Zeitgenosse blickt herab und bemerkt, ist doch logisch, dass er da unten lebt. Die Grube war ja auch im Weg. Ein Raumausstatter bemerkt, ich habe ein paar Tipps, wie Sie sich in der Grube gemütlich machen können. Jemand mit moralischen Grundsätzen. Nur diejenigen fallen in die Grube, die es verdient haben. Ein Neugieriger fragt, kannst du mir mal sagen, wie du da hineingefallen bist? Und ein von Selbstmitleid geprägter Mensch sagt, du hättest mal die Grube sehen sollen, in die ich mal hineingefallen bin. Und der Verfechter östlicher Weisheit sagt, entspann dich und denk nicht dauernd an die Grube. Und der Optimist ruft, Kopf hoch, es hätte noch schlimmer kommen können. Und der Pessimist sagt zu ihm, pass nur auf, es kommt noch schlimmer. Gott gab uns keine Hinweise, was es mit der Agape-Liebe auf sich hat, wie sie zu bewerten ist und welche Rolle sie in seinem Plan der Welt spielt, sondern er zeigt sie, indem er seinen Sohn ans Kreuz schickte. Und ihr Lieben, das sagt sich so leicht, Gott schickte seinen Sohn ans Kreuz. Wie oft haben wir das schon mal gehört? Hunderte Male, tausende Male? Haben wir eine Vorstellung davon, was es für Gott bedeutet, sein eigenes, sein Liebstes wegzugeben? Wie es ihm dabei gegangen ist, wie er sein Liebstes verbluten sah? Ich habe eine Geschichte gelesen, die von einer Begebenheit handelt, die also ein bisschen deutlich macht von einer anderen Seite her, was Gott diesen Beweis der Liebe gekostet hat. Diese Geschichte ist tatsächlich passiert. Sie ist nicht sehr, sehr frohmachend, sie ist bezeichnend. Im Jahr 1929, da verlor ein wohlhabender Mann, John Griffith hieß er, in Oklahoma, USA, seinen ganzen Besitz in der Weltwirtschaftskrise. Und auf seiner Suche nach einer neuen Arbeit nahm er eine Stelle als Brückenwärter an einer Bahnlinie an. Seine Aufgabe bestand darin, eine Hebebrücke über einen Fluss zu öffnen, wenn ein Schiff nahte, und wieder abzusenken, wenn ein Zug die Brücke passieren sollte. 1937, das war das schlimmste Jahr seines Lebens. Sein 8-jähriger Sohn verbrachte eines Tages seine Zeit mit ihm und stellte zahllose Fragen an ihn über das, was er beobachten konnte. Und schließlich wollte wieder ein Schiff unter der Brücke durchfahren und John Griffith betätigte den Hebel, um sie zu öffnen. Das Schiff hatte die Brücke kaum passiert, da bemerkte er, dass sein Sohn nicht mehr im Raum war. Als er hinaus auf die Brücke schaute, sah er zu seinem Entsetzen, wie er auf dem Zahnradgetriebe herumkletterte, mit der die Brücke auf- und abgesenkt wurde. Voller Panik rannte er hinaus zu seinem Jungen und er hörte das Herannahen des Personenzugs von Memphis. Und im gleichen Augenblick erkannte er diese unfassbare, schreckliche Situation, in der er sich befand. Nämlich, wenn er hinauslief, um seinen Sohn zu retten, würde der Zug entgleisen und alle Passagiere den Tod finden. Wenn er die Brücke wieder herunterließ, würde sein Sohn durch die Zahnräder zerquetscht werden. Und er fasste diesen fürchterlichen Entschluss, bewegte den Hebel, schloss die Brücke. Und John Griffith soll noch die Gesichter der Mitreisenden gesehen haben, lesend, essend, aus dem Fenster schauend. Und keiner von ihnen hatte das Opfer dieses Mannes wahrgenommen. Es gibt einen Unterschied in dem Handeln Gottes und dem des Brückenwärters Griffith. Und das musste er in seiner Panik in einem ganz bestimmten Moment entscheiden. Dass Gott Jesus zu uns schickte, war keine Panikentscheidung, sondern sie war geplant. In seiner Liebe zu uns sagte er, ich beweise den Menschen, wie sehr ich sie mit der Agape-Liebe liebe, indem ich meinen Sohn für sie sterben lasse. Es gibt keine andere Möglichkeit, es ihnen begreifbar zu machen. Gottes Liebe ist also persönlich und sie ist offenbar, erkennbar und belegt und sie ist vollkommen. Das ist das vierte Merkmal. Hören wir den betreffenden Vers. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Haben wir das richtig gehört? Gottes Agape-Liebe wird dann erst vollendet, vollkommen, wenn wir die Agape-Liebe untereinander leben, wenn wir sie miteinander praktizieren. Vorher ist sie nicht vollkommen. Gott selber ist vollkommen. Aber er macht es von uns abhängig, ob seine Liebe zu uns vollkommen erkennbar ist, indem wir einander mit der Agape-Liebe lieben. Stellen wir uns einmal die Frage, was schätzen wir höher, unsere Beziehung zu Gott oder unsere Beziehung zu unseren Mitschwestern und Mitbrüdern? Ich denke, wir alle halten die Gottesbeziehung für wichtiger. Und wohl auch für ausgeprägter, intensiver. Aber hier bei Johannes sieht die Gewichtung unserer Liebe zu Gott und zu unseren Geschwistern anders aus. Dieser Satz, wenn wir einander lieben, dann lebt Gott in uns, dann ist die Liebe vollkommen, will das Gleichgewicht haben. Beides soll gleiches Gewicht haben. Wir lieben Gott und im gleichen Maße sollen wir einander lieben. Gott will also nicht das Mehr unserer Liebe zu ihm und das Weniger unserer Liebe zum anderen, sondern das gleiche Mehr zu ihm und dem anderen. Und dann erst wird die Liebe Gottes vollkommen sichtbar. Ja, aber wie kann dies geschehen, dass sich die Liebe Gottes in uns vollendet? Und hier ist diese Reihenfolge ganz wichtig. Zuerst hat uns Gott geliebt, denn die Liebe ist aus Gott. So drückt es der Johannesbrief aus. Paulus sagt das wesentlich plastischer, anschaulicher. Im gleichen Kapitel des Römerbriefes, aus dem wir bereits einmal zitiert haben, da schreibt er im 5. Vers, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Genauer genommen sagt Paulus, die Liebe ist hineingegeben in unser eigentliches Willens- und Entscheidungszentrum. Da will sie uns bewegen, da will sie uns motivieren, unsere Prioritäten ordnen. Nicht in unserem Kopf, nicht mit unserem Verstand, sondern in unserem Lebenszentrum, dort, wo unsere Sehnsucht, unsere Wünsche und unsere Entscheidungskraft zu Hause sind. Und wenn sie da hineingelangt, dann ist die Agape-Liebe Gottes bei uns vollkommen angekommen. Und sie ist der überzeugende Beweis für die Liebe, die wir von Gott empfangen haben. Und die einzige angemessene Reaktion auf seine Agape-Liebe. Wenn Johannes von uns die Frage vorgelegt bekäme, woher weiß ich, dass die Liebe Gottes bei mich erreicht hat, dann antwortet er, sie ist dann sichtbar, deutlich, erkennbar, angekommen, wenn du die anderen liebst. Und wenn du für die Menschen um dich keine Liebe verspürst, dann frage dich, ob du wirklich Gott liebst. Ich bin am Ende meiner Predigt angelangt, aber nur fast. Ich schließe mit einer Geschichte, bei der ich weiß, ob sie auf Tatsachen beruht, die uns aber ganz schlicht und einfach deutlich macht, worum es eigentlich geht und deren entscheidende Aussagen jeder für sich sehr leicht fortsetzen kann. In der alten Kirche wird berichtet, dass der Evangelist Johannes seine letzten Jahre in Ephesus verbrachte. Er muss sehr, sehr alt geworden sein und konnte nur noch die Gottesdienste besuchen, indem seine Schüler ihn in den Gottesdienstsaal trugen. Für längere Ausführungen oder Ermahnungen hatte er einfach keine Kraft mehr. Und das Einzige, was er noch sagen konnte, war dieser griechische Satz, Agapomen Allelus, lasst uns einander lieben. Schließlich wurden die Gemeindeglieder ungeduldig und konnten den Satz nicht mehr hören. Er ging ihnen auf den Nerv. Und manch einer, der ihn so erlebte, fragte sich, hat dieser alte Mann noch seine Sinne beieinander? Ist er so senil geworden, dass ihm nichts anderes mehr einfällt? Und schließlich fasste sich einer ein Herz und fragte ihn, Meister, warum sagst du immer ständig diesen einen Satz? Und Johannes antwortete, weil er das Gebot Gottes ist. Und wenn ihm allein gefolgt wird, dann erübrigt sich alles. So, und jetzt stellen wir uns bitte einmal Folgendes vor. Die Tür zu unserem Saal hier ginge auf und Johannes würde von einigen kräftigen jungen Männern, die es hier unter uns gibt, hereingetragen. Dann würden nach einigen Minuten der völligen Überraschung die Chance ergreifen und ihn fragen, Johannes, was sagst denn nun du dazu? Seine Antwort, Agapomen, Allelus, liebt einander. Johannes, einige sprechen in Zungen, andere nicht, was sagst du dazu? Liebt einander. Johannes, einige trinken Wein, andere tun es nicht, was sagst du dazu? Liebt einander. Johannes, einige wollen mehr Lobpreis, andere weniger. Johannes, einige wollen mehr moderne Lieder, andere wollen nur die alten singen. Johannes, einige von uns spenden für die Gemeinde gar nichts oder nur so wenig. Was sagst du dazu? Johannes, einige wollen die Außenfassade grau haben und nicht weiß. Was sagst du dazu? Johannes, einige wollen, dass ein neuer Wind durch die Gemeinde bläst, was immer sie damit meinen. Andere wollen alles beim Alten lassen. Was sagst du dazu? Johannes, ich bin so verletzt worden und am liebsten würde ich es zurückzahlen. Was sagst du dazu? Johannes, was sagst du dazu? Also, Wie sagte es Johannes in seinem Brief? Ihr Lieben, wir sollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Amen.